So, ihr Lieben, lasst uns weitergehen im Wort und zu lernen, wie wir uns vorbereiten können auf die zukünftigen geistlichen Schlachten, die anstehen und die geschlagen werden müssen und in denen wir als Sieger hervorgehen werden, als Kinder Gottes. Wir haben gesprochen über religiöse Verführung, was das die Hauptwaffe des Feindes ist, um das Volk Gottes zu verwirren, um das Volk Gottes abzubringen von einem klaren Weg des Gehorsams. Der Teufel hat kein Problem damit, wenn Menschen, nachdem sie abgewichen sind von radikaler, kompromissloser Hingabe und Gehorsam, hin zu Kompromissen, hin zu Dingen, die eigentlich vom Wort her verboten sind, aber dann weiter an ihn glauben. Der Teufel hat kein Problem mit sowas. Er muss nicht verführen in dem Sinne, dass alle absagen und sagen, mit Jesus will ich nie wieder was zu tun haben. Das ist gar nicht nötig. Es ist viel raffinierter. Die sind alle noch im Glauben, formal, äußerlich. Aber in dem Herzen sind sie nicht mehr in dieser entschiedenen Haltung der Aufrichtigkeit, der Ehrlichkeit, der Geradheit Jesus gegenüber. Und sie verdrehen mit kunstvoller List das Wort Gottes und biegen es so hin, wie es dann halt für sie passt. Und um dieser Verführung, diesem Angriff der Verführung zu widerstehen, müssen wir lernen, die Attacken des Feindes zu durchschauen, seine Lügen zu erkennen und zu unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Das ist absolut notwendig. Wenn wir das nicht können, dann wie sind wir dann ausgerüstet und wie könnten wir uns dann schützen? Wir könnten nicht, wir haben nichts. Ja. Und ich habe über die Notwendigkeit und Unterscheidung gesprochen. Ich habe gesprochen über die verschiedenen Hindernisse und Lügen, die der Feind schon installiert hat im Denken, in der Mentalität der Kinder Gottes, was uns abhalten soll, wirklich zu sagen, ja, nein, wir beurteilen im Lichte des Wortes Gottes. Und ich habe schon viele Male Bezug genommen und das schon eigentlich viele Male auch gesagt. Unser Bezugspunkt muss das Wort Gottes sein. Aber was ich noch nicht gemacht habe, das begründet. Ja, warum? Warum jetzt das geschriebene Wort Gottes? Wir brauchen einen objektiven Maßstab, um uns zu orientieren. Wir können uns nicht auf Gefühle und Stimmungen verlassen. Manchmal komme ich in traditionelle Gemeinden und ich predige zum Beispiel über die heilige Eifersucht Gottes. Und dann sagen die Leute, das ist ein anderer Jesus, den haben wir noch nie gehört, das ist uns fremd, das muss falsch sein. Woran messen Sie das, ob die Botschaft richtig oder falsch ist? An Ihren Gefühlen, an Ihren Erfahrungen, haben Sie noch nie gehört. Ja, dann muss das falsch sein, weil es ja was Neues ist. Es kommt Ihnen komisch vor, Sie verstehen das nicht. Wie kann heilige Eifersucht keine Sünde sein und Gott sündigt doch nicht? Sie verstehen das nicht und Sie messen das an Ihren Gefühlen. Das ist kein Maßstab. Eine Botschaft zu messen an menschlichen Gefühlen ist nicht objektiv. Das ist so ungefähr so wie die Schildbürger, die sich orientieren wollten. Ja, kennt ihr die Geschichte? Die wollten ihre kostbare Glocke schützen vor dem Feind, der da im Ansturm war. Da haben sie gesagt, wir versenken die im See. Wenn der Feind vorbei ist, dann holen wir die wieder raus. So, dann fuhren sie mit dem Kahn auf den See raus. Und dann haben sie gesagt, ja, aber wir müssen uns erinnern, wo wir die Glocke versenkt haben, damit wir sie hinterher wieder rausholen können. Einer sagt, kein Problem, an der Stelle, wo wir sie versenken, machen wir eine Kerbe ins Boot. Genau an der Stelle. Ja. Sehr clever, aber nicht durchgedacht bis zum Ende, ja, und nicht verstanden. Sie brauchen ein objektives Messinstrument, ja, so wie ein Maurer, wenn er eine Mauer baut, ja, ich weiß nicht, wie das heutzutage geht, vielleicht elektronisch. Früher hat man einen Bindfaden genommen mit einem Metallstück unten dran und dann hat man das dagegen gehalten, weil das Lot ging nun mal senkrecht, ja, und dann konnte man sehen, ist die Mauer gerade oder nicht. Heute macht man das wahrscheinlich elektronisch, aber in meiner Kindheit war das noch so, da hat man ein Lot genommen. Ja? Aber was ist, wenn es jetzt starken Seitenwind gibt und das Lot nicht mehr im Lot ist? Dann denkst du, die Mauer ist gerade, sie ist aber schief. So, wir müssen sicherstellen, wenn wir etwas messen wollen, wir brauchen einen objektiven Maßstab. Das kann nicht das sein, was andere sich ausgedacht haben. Das kann nicht sein, wie wir fühlen oder wie andere fühlen. Oder das kann auch nicht sein, wie die Mehrheit so empfindet. Das sind alles keine Kriterien, die wirklich zuverlässig sind. So, wir brauchen einen objektiven Maßstab. Und das ist für alle Zeiten das geschriebene Wort Gottes. Es gibt da auf dem Büchertisch ein kleines Booklet und wenn du hier nichts mitnimmst, das musst du mitnehmen. Das ist Pflicht hier für diese Veranstaltung, sage ich schon mal. Und der Untertitel heißt, die Rolle der Heiligen Schrift im Leben des Gläubigen. Der Erfolg oder Misserfolg deines geistlichen Lebens hängt ab von deiner Haltung zum geschriebenen Wort Gottes. Damit steht und fällt alles. Und wenn das für dich nicht klar ist oder wenn du da Vorbehalte hast oder wenn du das nie wirklich studiert hast, warum erhebt die Schrift den Anspruch, dass sie dein Maßstab, dein zuverlässiger Maßstab sein will? Und ist dieser Anspruch berechtigt, wenn du das nie studiert hast? Ja, dann hast du vielleicht immer irgendwie eine Distanz und sagst, ja, da stehen schon gute Wahrheiten drin, das sind sehr weise Dinge, aber letztendlich, wer weiß, ob der Paulus an allen Punkten recht hat oder irgendwie ein anderer Schreiber, aber wenn wir verstehen, welchen Anspruch die Schrift stellt an sich selber und damit an uns und wir verstehen, wie sie den begründet, dann haben wir einen festen Grund unter den Füßen und den brauchen wir und alles muss sich messen lassen. Deine Prophetien, deine Offenbarungen, deine Träume und meine Träume und die Predigten von X und von Y, meine ganz besonders, alles muss sich messen lassen am geschriebenen Wort Gottes. Das ist der einzige verlässliche Maßstab. Wenn wir das nicht verstehen oder wenn wir das nicht bejahen, dann ist alles möglich. Dann kann alles morgen gelten. Wir haben keine Basis mehr, etwas zu verwerfen. Wir haben keine Basis. Warum haben die Juden die Apokryphen verworfen, als nicht zu den Heiligen Schriften gehören? Weil sie verstanden haben, diese Schriften, die viele gute Dinge enthalten, sie haben nicht die Merkmale des klaren, heiligen Wortes Gottes, von dem sie immer ausgegangen sind, es ist von Gott. Und deswegen gehörten die Apokryphen für sie nie dazu. Das ist Judentum gewesen. Und das war die erste Gemeinde. Okay, also. Menschen haben Offenbarungen, haben Begebenheiten, haben Erlebnisse übernatürlicher Art. Woran können sie festmachen, ob das von Gott ist oder ob das nicht von Gott ist? Wenn da kein Fundament da ist, dann schwimmen sie. Ich kannte eine liebe Schwester, die hatte Krebs im Endstadium und Brüder wollten hingehen und für sie beten. Und als sie ankamen, haben sie gesagt, ihr braucht nicht beten. Ja, wieso nicht? Letzte Nacht kam eine Person voller Licht in mein Zimmer und stand an meinem Fußende vom Bett. Ich habe das Gesicht nicht gesehen, aber es war Licht und es war alles wunderbar. Und diese Stimme sprach, diese Krankheit, die du hast, die trägst du zur Ehre Gottes. Und verschwand. Und hat gesagt, ich muss diese Krankheit tragen. Das ist von Gott mir auferlegt. Und deswegen will ich nicht, dass er für mich betet. Die Brüder haben versucht, jetzt zu sagen, das war der Teufel. Nein, sie war überzeugt davon, das war Jesus. Das war eine Botschaft vom Himmel. Wie konnte sie diesem Irrtum erlegen? Weil sie die Schrift nicht kennt. Was sagt Jesus? Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt. Noch die Kraft Gottes. Es ist sehr, sehr, sehr gefährlich, die Schriften nicht zu kennen. Und die Schriften auch vor allen Dingen in ihrer Natur zu kennen. Jesus sagt, wenn ihr an meiner Rede bleibt, an den Worten, die er uns gegeben hat, dann sind wir wirklich seine Jünger. Und dann werden wir mit absoluter Gewissheit, wir werden die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Und es beginnt alles mit einer Hingabe an die Worte Jesu, an das Wort Gottes. Damit beginnt alles. Und das ist ein Prozess, da hineinzukommen und dabei zu bleiben. Und dann kommt das Licht und das scheint. Und immer mehr verkehrte Anschauungen und Ideen und verkehrte Einstellungen, Haltungen, Motive werden offenbar. Es ist ein lebenslanger Prozess der Erleuchtung und der Umkehr, der Buße und wieder Erleuchtung und wieder Umkehr und wieder Wachstum. Ein lebenslanger Prozess. Und das nennt die Bibel Heiligung. Und das Fundament ist, Gott redet zu mir durch sein Wort. Wir brauchen das Wort und wir brauchen den Heiligen Geist, der der Autor des Wortes ist und der das Wort lebendig macht. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen keine Kirche, die uns erklärt, was das Wort bedeutet. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen den Autor und er erklärt uns. Das ist, was Jesus gesagt hat. Jesus hat nicht gesagt, haltet euch an diese oder jene Kirche, glaubt diesem und jenem und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Bleibt an meiner Rede und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Lass uns zu dieser grundlegenden Schriftstelle kommen in 2. Timotheus Kapitel 3, 16. Das hast du schon mitbekommen, 3,16 ist eine interessante Ziffer im Neuen Testament, ja, Johannes 3,16, aber 1. Johannes 3,16 und 2. Timotheus 3,16 und Kolosser 3,16. Was ist damit? Ja, 3,16 ist eine interessante Kombination. So, hier heißt es, jede Schrift, ach nee, komm, wir lesen mal den Kontext, das ist besser, den Zusammenhang. 2. Timotheus, Kapitel 3. Ich lese mal ab Vers 13. Böse Menschen und Betrüger werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. So, die heiligen Schriften haben eine Kraft und eines dieser Kraftaspekte ist, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Man könnte sagen, deshalb, weil sie eingegeben ist von Gott, deswegen dient sie dazu, jetzt Lehre uns zu geben. Nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. So hier sagt Paulus, die Schriften sind ausgehaucht vom Heiligen Geist, gegeben vom Heiligen Geist. Es ist Gott selbst, der diese Schriften hervorgebracht hat. Und weil die Schriften von Gott sind, deswegen haben sie auch seine Natur. Und Gott ist wahr und da ist keine Lüge und keine Finsternis in ihm. Und das trifft auch genauso zu auf die Schriften. Gott ist nicht verwirrt, die Schriften sind nicht verwirrt. Gott ist nicht voller Widersprüche, die Schriften sind auch nicht voller Widersprüche. Es gibt manche Dinge, die wir nicht verstehen und hier müssen wir aufpassen. Wir können sehr schnell uns aufhängen an den vielen Dingen in den Schriften, die wir nicht verstehen. Und daraus den Schluss ziehen, okay, das macht einem alles gar keinen Sinn, das ist alles widersprüchlich und das passt hinten und vorne nicht. Dann haben wir eine kluge Ausrede in unserem Verstand und zusammengebastelt, warum wir beurlaubt sind vom Gehorsam. Man kann es aber auch andersrum machen. Man kann sagen, ich gehe mit den Dingen, die heute klar sind, die heute der Heilige Geist mir offenbart hat, die eindeutig sind und mit denen gehe ich. Und indem ich mit diesen Schriftstellen gehe und mein Leben darauf baue, kommt mehr und mehr Licht und ich verstehe immer mehr Dinge, die ich am Anfang nicht verstanden habe. Aber jetzt, nachdem ich jetzt 44 Jahre mit dem Herrn gehe, es gibt immer noch viele Dinge, die ich nicht verstehe. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du das alles verstehst. Würde ich gerne lernen. Da gibt es noch viele Dinge, die ich nicht verstehe. Aber ein paar wesentliche Dinge habe ich verstanden und die lasse ich nie wieder los. Und darauf habe ich mein Leben gebaut. Damit lebe ich seit 44 Jahren und ich bin gesegnet und mir geht es gut. Und der Herr ist mit mir und ich beabsichtige nicht, das zu ändern. Halleluja. So, weil die Schriften von Gott sind, deswegen sind sie wahr Weil Gott ist die Wahrheit. Da ist keine Lüge in ihm. Und wir brauchen eine ganz klare Vorstellung. Was bedeutet das, dass die Schriften den Anspruch erheben, sie sind wahr, sie sind die Wahrheit. Jesus sagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Was bedeutet das? Was ist der Unterschied zwischen einer Aussage, die wahr ist, und einer Aussage, die verkehrt ist? Woran kann man erkennen, dass eine Aussage wahr ist? Ganz einfach. Ein anderes Wort für Wahrheit ist Realität. Und wenn jemand eine Aussage macht und das, was aus seinem Munde kommt, deckt sich nicht mit der Realität, dann ist die Aussage falsch. Und wenn er etwas sagt und das, was er sagt, deckt sich mit der Realität. Ich sage jetzt hier, dieses Pult hier hat hier eine Deckplatte und diese Deckplatte hat 4 Ecken. Dann kannst du sagen, komm, lass mich sehen, 1, 2, 3, 4, recht hat er gesagt, das ist die Wahrheit. Wenn ich sagen würde, die hat 3 Ecken, sagst du mir, Moment mal, ich sehe 4. Da stimmt was in deiner Wahrnehmung nicht. Das, was du sagst, entspricht nicht der Wahrheit. Und wenn Gott etwas sagt, ist das die Wahrheit. Und wir müssen uns verabschieden von der Idee, ja, aber dann müsste ich das ja so fühlen. Dann müssten ja meine Gefühle das auch bestätigen. Deine Gefühle sind eine Achterbahn, wenn du das noch nicht mitbekommen haben solltest. Und die sind absolut unzuverlässig, irgendetwas zu entscheiden. Und die sind heute so und die sind heute so. Und besonders bei einem Neubekehrten oder jemand, der noch nicht gefestigt ist im Wort. Einen Tag ist er himmelhoch jauchzend und denkt, kann ein Christ überhaupt Probleme haben? Was ist mit euch los? Ihr habt Probleme. Ja. Und den nächsten Tag sagt er, bin ich überhaupt errettet? Gibt es überhaupt Gott? Ja. Hat Gott mich lieb? Ja. Rauf und runter. Weil er sich nicht verlässt auf objektive Wahrheit, sondern weil er noch viel zu stark geprägt ist von seinen eigenen Wahrnehmungen und Gefühlen. Und wenn wir das erstmal verstanden haben, Wahrheit ist etwas Objektives außerhalb von mir. Das Einzige, was wir da noch als Vergleich haben, ist Mathematik oder Naturgesetze. Ja? Ob du das Gesetz der Schwerkraft verstehst oder bejahst, das spielt keine Rolle. Dieses Gesetz ist in Kraft. Da kannst du sagen, ich ignoriere das, ich glaube das nicht, das sehe ich nicht so. Ja, dann spring aus dem Fenster und dann diskutieren wir weiter. Ja? Und dann wirst du sehen, ja, ob du daran geglaubt hast oder nicht, das Gesetz funktioniert sowieso. Das ist eine objektive Realität außerhalb von dir selber. Und die ist nicht beeinflusst davon, was du denkst oder glaubst oder nicht glaubst. Das steht für sich. Und es ist sehr klug, sich damit anzufreunden und zu sagen, das gilt. Und das ist die Wahrheit. Und das bestimmt mein Leben. Ja? Und das ist, was viele nicht verstehen und das ist, was Menschen, die die postmoderne Lebensanschauung übernommen haben, nicht verstehen wollen. Dass Wahrheit etwas Objektives außerhalb von ihnen ist, was mit ihrem Empfinden, ihrem Denken, ihren Erfahrungen, ihren Einschätzungen 0,0 zu tun hat. Die Wahrheit schert sich einen Dreck darüber, was ich darüber empfinde. Die Wahrheit ist einfach. Deswegen sagt Gott, ich bin der ich bin. Fertig. Das ist so. Und Gottes Worte sind wahr. Und weil sie wahr sind, sind sie gültig und sind sie unveränderlich. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Deswegen leben wir, weil wir unser Leben jetzt auf die Worte Jesu bauen. Himmel und Erde wird vergehen, aber wir werden bleiben, weil wir unser Leben gegründet haben auf die Worte Jesu. Halleluja. Halleluja. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Da ist eine objektive Wahrheit, die verlässlich ist. Und wenn alle Menschen aufstehen würden, wenn alle Theologen der Welt aufstehen würden und sagen, wir haben jetzt schwerwiegende Irrtümer festgestellt und wir müssen leider zum Ergebnis kommen, es ist alles ein Mythos. Das kümmert Jesus auf dem Thron überhaupt nicht. Und die, die ihm vertrauen und die ihm glauben, dass er uns nicht belogen hat, die kümmert es auch nicht. So Offenbarung und die Gewissheit, das ist Gottes Wahrheit. Das ist, wie Gott Dinge sieht, das ist, wie die Dinge wirklich sind. Gibt uns Kühnheit und Festigkeit und Unerschütterlichkeit. Das ist so wichtig. Das habe ich in jungen Jahren gelernt, da war ich 2 Jahre Christ und hatte von vielen, vielen Dingen überhaupt keine Ahnung von Lehre. Aber Gott hat mich gebraucht und da waren junge Baptistenkids und ich habe das Evangelium gepredigt, die haben sich bekehrt und ich habe ihnen die Hände aufgelegt, die haben den Heiligen Geist empfangen und ich dachte, jetzt sind alle Eltern glücklich, aber das war ganz anders. Und dann gab es eine Elterninitiative, rettet unsere Kinder vor dem Jugendverführer. Und dann haben sie gesagt, ich bin Sektierer und bringe eine Irrlehre und das ist falsch. Und haben mich so bombardiert, dass ich irgendwann gedacht habe, ja, Hilfe, wie ist denn das überhaupt jetzt mit dem Heiligen Geist und mit dem Sprachengebet und so weiter. Und was ist denn jetzt? Und ich war sowas von verunsichert. Gut, wenn man verunsichert ist, aber wenn man dann die richtigen Schritte geht, habe ich gesagt, jetzt will ich nichts mehr hören, was dieser und jener sagt und jener Bibellehrer oder irgendwas, sondern ich mache jetzt eine Entscheidung, ich gehe jetzt ins Wort. Und jede Schriftstelle über den Heiligen Geist und Heiligen Geist in Kombination auch mit Sprachengebet, jede Schriftstelle hole ich jetzt aus diesem Buch. Das war in den Zeiten vor Computer. Das war noch richtig harte Arbeit. Ja. Und dann habe ich alle Schriftstellen zusammen gehabt, seitenweise. Und die habe ich gelesen von vorne bis hinten, von hinten bis vorne und habe gesagt, Heiliger Geist, das ist dein Wort. Und du erklärst mir jetzt, wie es wirklich ist. Und habe diese Schriftstellen gelesen. Keine Kommentare, keine Meinung von anderen Menschen, auch nicht von diesen aufgeregten Baptisteneltern. Ich wollte nichts mehr hören. Und nach dieser Klausur von vielleicht 2 Monaten kam ich heraus und habe gesagt, ich weiß die Wahrheit. Ich weiß, was Gottes Wort sagt über den Heiligen Geist. Ich weiß, was die Bibel darüber sagt. Und wenn jetzt alle Pfingstler und Charismatiker in der ganzen Welt aufstehen würden und würden widerrufen, der Einzige, der stehen würde, wäre ich. Weil ich es selber mit eigenen Augen durch meinen wunderbaren Lehrer, den Heiligen Geist, gesehen habe. Weißt du, was unser Problem ist? Zu viele Leute hängen sich an irgendeinen dran. Was meinst du denn? Und wieso? Ich habe aber hier ein Buch gelesen und guck mal da, um was der sagt und so weiter. Sie haben einen Glauben aus zweiter Hand, aber sie haben nicht einen Glauben aus Offenbarung, dass Gott selber ihnen gezeigt hat, was los ist. Und sie wollen hier Bibelkommentare und was sagt der und was sagt der und was hat der geschrieben? Ja, aber der sagt wieder ganz anders. Ich bin jetzt ganz verwirrt. Ja, deswegen bist du verwirrt, weil du auf Menschen schaust und nicht dafür sorgst, dass du einen authentischen, echten Glauben hast, der wirklich aus erster Hand kommt, wo der, der die Wahrheit ist, dich selber lehren kann. Das ist, was wir brauchen, dass wir eine unerschütterliche Gewissheit haben. Und das kann nur der Heilige Geist wirken. Er ist der Geist der Wahrheit. Und er will uns in alle Wahrheit leiten. So, wir brauchen das Wort, das geschriebene Wort. Und wir brauchen den wunderbaren Heiligen Geist als unseren Lehrer. Das ist, was wir brauchen. Ich bin nicht dagegen, auch Bücher zu lesen von Männern und Frauen Gottes, die Gott wirklich gekannt haben und die Gott gedient haben in wunderbarer Weise. Aber meine erste Bezugsquelle ist das Wort Gottes und der Heilige Geist. Und das brauchen wir. Und wir können uns nur verlassen auf den Heiligen Geist, unser Lehrer zu sein, wenn wir restlos überzeugt sind, das geschriebene Wort Gottes, so wie wir es heute haben, ich rede jetzt nicht von verschiedenen Bibelübersetzungen, sondern von dem Wort Gottes, so wie wir es jetzt haben im Griechischen, das ist unser unveränderlicher Maßstab. Darauf gründen wir unseren Glauben. Das ist die Wahrheit. Und wenn dann Menschen sagen, ja, aber weißt du, die Bibel ist so alt und so viele Male übersetzt und so viele Leute haben da rumgeschrieben und dann abgeschrieben und überliefert und wer weiß, was da nicht alles für Fehler sich eingeschlichen haben, dem empfehle ich, die Erforschung der Bibel einmal zu studieren. Und dann wirst du feststellen, es gibt kein Buch des Altertums, das so gewissenhaft erforscht ist. Und so viele Leute haben daran geforscht, um zu beweisen, dass es alles falsch ist. Und haben ihre Meinung ändern müssen, weil sie gesehen haben, die Beweise sind so offenkundig. Klar gibt es beim Abschreiben hier und da Fehler, aber wir haben hunderte von Originalmanuskripten und diese Fehler sind mit Leichtigkeit zu finden und sie sind niemals von gewaltigen theologischen Dimensionen, sondern das sind einfach irgendwelche Stativ, Akkusativ oder hier ein Buchstabe weg oder solche Geschichten. Aber es sind keine Dinge, die den Sinn ändern. Ich meine, versetz dich mal in Gottes Lage. Du willst den Menschen über einen langen Zeitraum etwas hinterlassen. Das Klügste, was du tun kannst, ist schriftlich zu machen. Das ist das Allerklügste, was du tun kannst. Und dann selber dabei zu sein, wenn diese Schriften wieder kopiert werden und darauf achten, dass sich dort keine Fehler einschleichen. Das ist, was du tun würdest. Und genau das hat Gott getan. Gott wacht über sein Wort. Und wir können vertrauen, das, was wir heute haben. Wenn wir eine Bibel haben, bitte und macht den Unterschied zwischen einer Übertragung und zwischen einer Bibelübersetzung. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Viele Male sehe ich Menschen und ich bin in irgendeiner Gemeinde und dann lesen wir einen Text und dann sehe ich, da ist gute Nachricht oder Hoffnung für alle oder irgendwas. Ich sage, Leute, tut euch einen Gefallen, kauft euch eine Bibel. Ja, hier ist meine Bibel. Ich sage, hallo, das ist eine Übertragung, das ist keine Bibel. Das ist eine Übertragung, da haben wohlmeinende Menschen den Text so vereinfacht und glatt gebügelt, dass ihn irgendwie jedermann verstehen kann. Aber das ist keine Übersetzung. Eine Bibel ist eine Übersetzung. Und das ist ein großer Unterschied. Ein großer Unterschied. Und viele wichtige Feinheiten wirst du in den Übertragungen nicht finden, die extrem wichtig sind, um die Lehre des Neuen Testamentes wirklich zu verstehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hauptsächlich Bibel lesen, dann meinetwegen, um irgendwie den Text nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen, dann lies auch weiter deine Übertragung. Aber sei dir bewusst, das ist nicht das Original. Das ist ganz wichtig, dieser Unterschied. Das wird heute immer populärer mit diesen Übertragungen. Aber wir brauchen die Bibelübersetzung, wie sie uns gegeben ist, aus dem Griechischen. Schlachterbibel, Elberfelder Bibel oder Konkordantes NT meinetwegen, obwohl das eine furchtbare Sprache ist, aber manchmal sehr interessant, mit sehr interessanten Feinheiten. Okay, noch einmal zu 2. Timotheus. Die Schriften sind von Gott gegeben, ausgehaucht eigentlich bedeutet dieses Wort. Und weil sie von Gott sind, deswegen kommt die Lehre, christliche Lehre, aus der Schrift. Lehre kommt aus der Schrift. Nicht von was ein Prophet geschaut hat oder was der oder der gesehen hat. Die Lehre kommt aus der Schrift. Und wenn du studierst Paulus und die anderen Apostel, dann siehst du, wie sie sich bemühen, das immer zurückzuführen auf die Schrift. Und dann noch ein interessanter Gedanke hier. In Vers 17, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Für alles, was wir hier auf der Erde tun müssen, sind wir durch die Schriften bestens ausgerüstet. Das heißt, alles, was wir brauchen, ist in den Schriften. Wenn du durch die Schriften voll ausgestattet bist, dann ist doch ganz klar, ja, dann brauche ich nichts anderes mehr. Wenn du ein Angler bist und sagst, ich habe hier meinen Angelshop um die Ecke und alles, was ich brauche für mein Hobby, das finde ich in diesem Angelshop. Ja, deswegen gehe ich nicht mehr woanders hin. Alles, was ich brauche, finde ich da. Alles, was du brauchst, um ein Leben zu führen auf der Erde zu Gottes Wohlgefallen, ist in der Bibel. So, wer braucht einen Katechismus? Wer braucht irgendwelche Kommentare? Wer braucht irgendwelche Ideen, die Menschen sich ausgedacht haben? Wer braucht irgendwelche Dogmen? Wer braucht das? Das ergibt sich aus dieser Sache. Alles, was wir brauchen, ist zu finden in den Schriften. Deswegen brauchen wir nichts anderes. Lass uns zu Galater Kapitel 1 gehen. Das ist eine ganz, ganz, ganz grundlegende Schriftstelle, die Schlüsselstelle war, die der Heilige Geist beleuchtet hat, woraus die Reformation entstanden ist. Galater Kapitel 1, ab Vers 6. Mich wundert, dass ihr so schnell übergeht von dem, der euch durch Christi Gnade berufen hat zu einem anderen Evangelium, so es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche dadurch verwirren und das Evangelium Christi verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium predigen würde, außer dem, was wir, Paulus und die anderen Apostel, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium predigt, außer dem, was ihr empfangen habt von uns, der sei verflucht. Lass uns klar machen, was diese Aussage bedeutet. Hier erhebt Paulus einen ungeheuren Anspruch. Er sagt, das, was wir verkündigt haben, ist der Maßstab. Und wenn irgendjemand von dem abweicht, was wir als Evangelium verkündigt haben, der ist nicht von Gott, auf den möchte nicht hören und der ist unter dem Fluch. Das ist, was Paulus sagt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Nur zwei, die mir einfallen. Entweder du sagst, der Mann ist größenwahnsinnig. Der spinnt ja total. Der denkt, der hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Er weiß alles und die anderen wissen alle nichts. Entweder er ist verrückt, gehört eingesperrt. Mental nicht mehr ganz normal. Oder zweite Variante, er weiß, was er sagt. Es gibt nichts dazwischen. Du kannst nicht sagen, ja, das ist auch ein wertvoller ökumenischer Beitrag. Doch, doch, den soll man auch mal bemerken, der muss auch mal gehört werden. Doch, das ist eine wichtige Nuance, die wir bis jetzt noch nicht hatten. Nein, das sprengt alles. Dieser Anspruch sprengt alles. Und du musst dich entscheiden. Paulus ist so radikal wie Jesus. Entweder Jesus ist die Wahrheit, dann ist alles, was Jesus widerspricht, nicht die Wahrheit. Oder wir haben es hier mit einem Fall von Wahnsinn zu tun. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und dasselbe ist so aus Paulus. Er polarisiert. Und deswegen sagt Jesus, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Ja. Und Paulus erklärt auch, warum er diesen ungeheuren Anspruch verkündigt. In Vers 11, ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir gepredigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch eine Offenbarung Christi. Er sagt, Jesus selber hat mir dieses Evangelium gegeben und erklärt. Es kommt original direkt vom Himmel, nicht über dritte, vierte Hand. Und ich habe es irgendwo mal aufgeschnappt und so. Und irgendwer hat es mir erklärt. Ich habe es vom Herrn. Und das heißt, ich weiß, dass ich weiß. Ob ihr mir das abnehmt oder nicht, das ist die Wahrheit. Was anderes kann ich und werde ich nicht sagen. So, Offenbarung macht kühn. Und wir brauchen auch Offenbarung, nicht indem wir nochmal neu das Evangelium vom Herrn bekommen. Wir brauchen eine andere Art von Offenbarung. Wir brauchen die Offenbarung durch den Heiligen Geist, dass das, was aufgeschrieben ist, Originalton Gottes ist. Diese Offenbarung brauchen wir. Und wenn wir dann aus der Schrift etwas lernen, dann haben wir es für unser Leben gelernt. Du kannst über irgendeine Schriftstelle Licht bekommen und du verstehst sie. Und aus diesem Licht heraus kommt Kraft. Jede Offenbarung setzt Kraft frei. Und Jahrzehnte später ist dieselbe Kraft immer noch in der Schrift. Und du kannst immer wieder zurückgehen und immer wieder, wenn du darüber nachdenkst und mit der Schrift so lebst, wie Gott geboten hat, dass man mit der Schrift leben soll, kommt dieselbe Quelle wieder und sprudelt und gibt wieder neue Gewissheit, neue Belebung, neue Ermutigung, neue Erfrischung. Das Leben aus Gott kommt aus dem geschriebenen Wort, in dem der Heilige Geist dieses Wort uns lebendig macht in unserem Herzen. Was wir brauchen, ist diese kurze Distanz von 30, 35 Zentimeter zu überbrücken. Von den geschriebenen Buchstaben in der Bibel zu einer Saft und Kraft und lebengebenden Realität im Herzen. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Das tut der Heilige Geist. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das ist, was wir brauchen. Dass der Heilige Geist uns selber im Herzen das lebendig macht. So, wir brauchen keine neuen Einsichten, wir brauchen keine neuen Offenbarungen, sondern wir brauchen, dass das, was schon geschrieben ist, Judas sagt, der ein für alle Mal überlieferte Glauben. Ein für alle Mal, da kommt nichts mehr dazu. Fertig. Da wird nichts mehr dran gehängt. Deswegen ist Herr Hartl falsch, wenn er sagt, der Katholik kann sagen, ja, das mit der Maria, das hat der Heilige Geist später offenbart. Nein, Der Heilige Geist offenbart nichts, was dem, was schon geschrieben ist, widerspricht. Das tut nicht der Heilige Geist. Das tut ein täuschender religiöser Geist, aber nicht der Heilige Geist. Warum? Weil Gott nicht verwirrt ist. Ganz einfach. Ganz einfach. Er kann nicht in seinem Buch, wie ich schon gesagt habe, etwas schreiben und Jahrhunderte später sagt er, aber jetzt gilt was Neues. Übrigens, hier gibt es noch einen Nachtrag, hier gibt es noch Band 2. Das gibt es nicht. Deswegen müssen wir das Buch Mormon verwerfen. Deswegen können wir ihnen das nicht abnehmen. Ja, da ist dieses Buch vom Himmel gefallen und dann hat es der Joseph Smith da im Wald gefunden und das ist Teil 2. Nein, deswegen müssen wir die Apokryphen verwerfen, weil sie Lehren beinhalten, die mit dem Geschriebenen, mit den Schriften nicht übereinstimmen. Zum Beispiel das Beten für die Toten und andere Geschichten. Das ist der Grund, warum die katholische Kirche so an den Apokryphen festhält. Weil sie ihre Geschichte mit dem Fegefeuer und das Beten für die Toten, das holt sie aus den Apokryphen. Deswegen brauchen sie die und deswegen müssen sie daran festhalten, ganz einfach. Weil aus der Schrift ist das nicht zu entnehmen. Ganz im Gegenteil, ist nicht zu entnehmen. Der Mensch lebt und er stirbt einmal und das war's. Da gibt es nichts mehr hinterher dran zu löten. So, Paulus sagt, er hat es per Offenbarung empfangen. Das war nicht seine Idee, das hat er sich nicht ausgedacht. Das ist sind die Gedanken Gottes. Das Evangelium kommt von Christus und er hat es von ihm selber empfangen. Und aufgrund dieser Schriftstelle hier hat Martin Luther in seinen Anfangstagen Licht bekommen vom Heiligen Geist. Daraus kam die ganze Idee, dass nicht die Kirche die Autorität über die Schrift hat, sondern die Schrift hat die Autorität über die Kirche. Das war eine unglaubliche Umkehrung der Machtverhältnisse. Und seine Gegner haben das sofort verstanden, weil bisher war es so, was die Schriften bedeutet, sagt die Kirche. Weil sie behaupten, die Bibel kommt ja durch die Kirche. Ohne die Kirche hätten wir gar nicht die Bibel, was völliger Unsinn ist. Ja. Gott hat Menschen inspiriert, da gab es keine römisch-katholische Kirche. Und lange bevor es eine römisch-katholische Kirche gab, war klar, diese Texte gehören zum Kanon und jene gehören nicht dazu. Es ist nicht ein Konzilsbeschluss, der beschlossen hat, willkürlich irgendwie, na dann nehmen wir mal das in die Bibel rein und Thomas-Evangelium lassen wir lieber weg oder so etwas. Die Schriften selber haben die Natur, die Klarheit, die Kraft, die Autorität, die Majestät und sie unterscheiden sich. Wenn du einmal Thomas-Evangelium reingeschaut hast, sagst du, huch, was ist das denn? Ja? Das ist etwas ganz anderes. Es hat eine andere Natur, weil es eben nicht von Gott gegeben ist. Und das haben die Gläubigen verstanden im 1., im 2., im 3. Jahrhundert, lange bevor endgültig der Kanon feststand, dass die Schrift selber bezeugt aus ihrer Art heraus, aus ihrer Klarheit, ihrer Majestät, ihrer Kraft, das ist von Gott und das ist nicht von Gott. So keine Kirche hat beschlossen, das nehmen wir in die Bibel. Sie haben nur anerkannt, was schon da war. Das ist ein Riesenunterschied. Aber die Kirche behauptet, weil die Bibel von der Kirche kommt, deswegen hat die Kirche die Autorität zu sagen, was die Bibel bedeutet. Und das war die Revolution. Deswegen war mit Luther das sogenannte finstere Mittelalter zu Ende. Warum war das Mittelalter finster? Weil es kein Licht mehr gab. Kein Licht von Gott in Bezug auf das Evangelium. Und ihr wisst, die Sündenvergebung wurden verkauft gegen Geld. Ja. Eine hübsche Geschichte ist die, dass ein Adliger war es, der ist zu einem Tetzel gegangen, der die Ablassbriefe verkauft hat, ja, die bescheinigen, also dass jetzt für diese Sünden du Vergebung hast und du musst dafür nicht mehr büßen im Fegefeuer. Und der Adlige ging und hat gesagt, ich hätte gerne einen Ablass auch für die zukünftigen Sünden, die ich noch nicht begangen habe. Oh, sagte er, das wird teuer. Sagte er, macht mir nichts, ich will es haben. So, dann hat er ihm gesagt, was das kostet. Das war nicht ein normaler Ablassbrief, weil das war ja schon für die zukünftigen Sünden. Ist ja logisch, dass das teurer ist. Ja, das verstehen wir ja. Ja, er sagt, macht nichts, ich bezahle das. Und hat einen Ablass bekommen für Sünden, die er noch nicht begangen hat. Und dann zog der Tetzel ins nächste Dorf und er mit ein paar Leuten dann im Wald, im Pferd hinterher und hat ihn Tetzel überfallen und hat gesagt, komm, rück das ganze Geld raus. Und Tetzel hat gepredigt, das ist Sünde, du kommst dafür in die Hölle. Nee, sagt er, guck mal hier, ich habe hier einen Brief, das ist mir auch schon vergeben, gib das ganze Geld her. Und hat das Geld genommen und hat es dann wieder unter den Armen verteilt. Ist doch eine nette Geschichte, nicht wahr? Halleluja. So, ich lese mal hier ein Zitat aus einem schönen Buch. Durch das Verständnis von Galater 1, 8 bis 12 kam Luther zu dem Schluss, dass die Autorität des Papstes und der Kirche nicht über, sondern unter dem Wort steht. Das war bis dahin völlig Konsens. Die Autorität hat die Kirche und sie sagt, wenn sie sagt, das bedeutet die Schrift, dann bedeutet das die Schrift. Und wenn einer dagegen war, dann war er ein Ketzer und er wurde verbrannt. Das war die Regel, ganz einfach. Und das war der gewaltige Durchbruch, den der Heilige Geist gegeben hat. Er hat die Machtverhältnisse wieder in Ordnung gebracht. Das Wort ist von Gott und deswegen steht das Wort über der Kirche und die Kirche muss sich nach dem Wort richten und nicht das Wort nach der Kirche. Das war die Revolution. Und das haben seine Gegner sofort erkannt. Hier heißt es, das war eine geistliche Revolution. Dieses Skandalon, dieser Anstoß, die Umkehrung der Autoritätshierarchie wurde von Luthers Gegnern sofort deutlich gesehen. So schrieb Silvester Prieras, ein Mann der Kurie, als Antwort auf die Thesen, die Luther veröffentlicht hat. Wer sich nicht an die Lehre der römischen Kirche und des Papstes hält, als die unfehlbare Glaubensregel, von der auch die Heilige Schrift ihre Kraft und Autorität bezieht. Siehst du, wo kommt die Autorität und die Kraft der Schrift her? Von der Glaubensregel der Kirche. Die bestimmt, was das Wort sagen darf oder was nicht. So, wer sich daran nicht hält, an die unfehlbare Glaubensregel, von der die Heilige Schrift ihre Kraft und Autorität bezieht, der ist ein Ketzer. Das heißt, des Todes würdig. Ja. Und hat sein Leben verwirkt. Ja. So, das ist die große Tat, für die wir bis heute Luther dankbar sein müssen. Wenn hinterher auch vieles schiefgegangen ist, und nicht gut geheißen werden kann, wenn man das misst an der Bibel. Aber das war gewaltig. Und er hat genau gewusst, welches Risiko eingeht. Er hat das ganz genau gewusst. Und da ist sein Ausspruch auf dem Reichstag, wo er vorgeladen wurde, in Worms 1521 und sollte widerrufen. Und das ist, was er gesagt hat. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftsgründe auf der Grundlage der Schrift, überzeugt werde. Denn weder dem Papst noch den Konzilen allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt haben und sich widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Wort Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil weder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Was für markante Worte. Was für ein Statement. Hier sehen wir seine Haltung. Er steht nicht unter dem Papst, er steht nicht unter der Kirche, er steht unter dem Wort. Und er ist gefangen im Worte Gottes. Und leider, als wir im letzten Jahr dieses 500-jährige Jubiläum gefeiert haben, an diese Tatsachen hat fast niemand erinnert. Wir haben irgendwas gefeiert. Ich verstehe auch nicht, wie Katholiken und Evangelische zusammen die Reformation feiern können. Das geht nicht in meinen Kopf hinein. Entweder haben die Katholiken nicht verstanden, was die Reformation war, oder die Evangelischen haben nicht verstanden, was die Reformation war. Aber beide zusammen die Reformation feiern, es geht nicht in meinen Kopf hinein. Und das ist, was Gott von uns will. Das war Fliege Nummer 3. Ah, ich habe sie gekriegt. So, diese Idee oder diese Sichtweise, die Schrift ist von Gott eingegeben und daher ist sie Autorität über mir. Das ist das Grundlegende des wahren protestantischen Glaubens und nicht nur des protestantischen Glaubens, des wahren Glaubens, den die Apostel gelehrt haben. Was ich jetzt tun werde, ich werde zeigen, es ist nicht so wie heute, dass Menschen behaupten, ja, sola scriptura, das ist eine Idee der Reformation. Das hat die Reformation sich ausgedacht. Aber sola scriptura, also dass nur die Schrift die absolute, endgültige Glaubensregel ist, das lehrt nicht die Bibel. So wird heute argumentiert. Und ihr müsst wissen, um diesen Punkt geht der Streit. Um diesen Punkt tobt die Schlacht. Hier und auch in Amerika. Und es ist so wichtig, dass wir selber überzeugt sind, hey, welchen Stellenwert hat jetzt die Schrift in meinem Leben? Und wir beginnen ganz einfach mit Jesus, weil das Wort Gottes sagt, Jesus ist das Abbild Gottes und sein Wesen und seine Worte sind unser Maßstab. Was sagt Jesus? Johannes 10, er sagt, die Schrift kann nicht aufgehoben werden. Johannes 10, 35. Lies mir den ganzen Text. Jesus antwortet ihnen, es steht nicht in eurem Gesetz, also in den Büchern Mose, geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn die Schrift diejenigen Götter nennt, an welche das Wort Gottes erging. Hier setzt er Schrift mit Wort Gottes gleich. Und dann kommt diese Aussage, und die Schrift kann doch nicht aufgehoben. Wie sprecht denn dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat? Du lässt das, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Er nennt die Heilige Schrift das Wort Gottes. Matthäus 22, 31, was die Auferstehung der Toten betrifft. Habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist? Wieder das Gleiche. Gott hat gesprochen und es steht in der Schrift. Die Schrift bringt die Aussprüche Gottes. Die Schrift sagt uns, was Gott sagt. Matthäus 19, 3 bis 6 müssen wir jetzt nicht aufschlagen. Dort zitiert Jesus aus Mose, aus 1. Mose. Und er sagt, Gott sagte. Er zitiert Mose und Jesus sagt, Gott sagte. So das, was Mose da geschrieben hat, ist Gott. Es ist von Gott. Gott selber hat gesprochen. Und das findest du viele, viele, viele Male bei Jesus. Er zitiert Jesaja und sagt, Jesaja sprach im Heiligen Geist. Er zitiert David. David sagte im Heiligen Geist. So Jesus erhebt den Anspruch, das waren nicht Davids Ideen, das waren nicht Jesajas Ideen, das waren nicht Moses Ideen, das war Gott, der gesprochen hat, der Gott, der mich gesandt hat, bei dem ich war von Ewigkeit zu Ewigkeit, von dem ich jetzt herabgekommen bin, der hat gesprochen durch und in der Schrift. Das war die Sicht von Jesus. Und er ist unser Vorbild und er sagt, folgt mir nach. Paulus sagt, seid Nachahmer Gottes. Was bedeutet das für mich? Wenn Jesus so die Schriften gesehen hat, ich habe gar keine Wahl. Ich will auch keine haben. Weil mit dieser Wahl bin ich sehr zufrieden. Jesus ist mein Vorbild. Und Paulus spricht davon, dass es dann in dieser Endzeitverführung, dass es andere Jesusse gibt. Und eins der Merkmale, es gibt viele verschiedene Merkmale des Jesus der Schrift, den Paulus gepredigt hat, von denen die Evangelisten berichtet haben. Aber ein entscheidendes Merkmal von dem Jesus, den Paulus gepredigt hat, ist, er hat die Schriften angesehen als von Gott. Das ist der Jesus der Bibel. Und wenn heute von einem Jesus geredet wird, der nicht die Schriften ansieht als von Gott, dann kannst du wissen, das ist nicht der Jesus der Bibel, da kannst du getrost nach Hause gehen und sagen, den Rest schenke ich mir. Weil dieser Mensch redet von einem anderen Jesus, der mich nicht interessiert. Der Jesus der Bibel hat die heiligen Schriften geehrt als von Gott und sagt, die sind nicht hinterfragbar. Die sind nicht in Frage zu stellen. Das war die Gesinnung von Jesus. Und jetzt sag du nicht, ja, aber der kannte noch nicht die ganzen wissenschaftlichen Zusammenhänge. der kannte ein bisschen mehr als wir. Er wusste, wer er war und wo er herkam. Er selber wird genannt das Wort Gottes. Das ist eins seiner hervorragenden Titel, das Wort Gottes. Und wenn Jesus sagt, das ist sein Wort, dann ist es sein Wort und fertig. Und jeder kann aus den Schriften diese Überzeugung haben. Zugegeben, ich habe es besonders leicht, aber jeder kann aus der Schrift diese Überzeugung gewinnen. Als ich auf sehr dramatische Art und Weise zum Glauben gekommen bin, wirklich über Nacht, in der Nacht vom 23. zum 24. November, gerade vor kurzem habe ich Geburtstag gehabt, habe ich Jesus so dramatisch und so machtvoll erlebt und habe wunderbare erste Wochen mit ihm gehabt. Er war so da und hat so konkret geredet und mir Dinge gezeigt und gesagt, es war gewaltig. Und eines Tages komme ich in die Gemeinde und da sehe ich da zwei Geschwister, zwei Brüder, ich weiß gar nicht mehr genau. Und die saßen da zusammen und beugten sich über eine Schriftstelle und der eine zeigte mit einem Finger nach einem bestimmten Vers und die freuten sich. Und in meinem Herzen war Verachtung. Und ich dachte, die Armen. Ich habe den lebendigen Jesus erlebt, der ist gekommen, der hat die Ketten zerrissen, der hat den Teufel rausgejagt aus meinem Leben, hat mich freigesetzt und der ist bei mir und der redet zu mir. Und die haben einen Bibelvers und halten sich an den Bibelvers fest und freuen sich an den Bibelvers. Da war Verachtung in meinem Herzen. Und in dem Moment hat Jesus wieder gesprochen, er sprach so deutlich und hat gesagt, die Bibel ist mein Buch. Und wenn du jetzt nicht anfängst, deine Nase in mein Buch zu stecken, werde ich nicht mehr mit dir reden. Boah, war ich motiviert. So der mich gerettet hat, aus dem Dreck gezogen hat, der hat selber zu mir gesprochen, dass das sein Buch ist. Und das ist 44 Jahre her und seitdem habe ich nicht eine Sekunde, auch nur einen Anflug von Zweifel erlebt. Ja, wie ist das jetzt? Kann man das wirklich so sehen? Kann ich da wirklich mein Leben drauf setzen? Ist das echt vertrauenswürdig oder hat da die Wissenschaft nicht doch noch ein Wörtchen mitzureden? 0,0. Du sagst, ja, dieses schöne Erlebnis habe ich nicht, hätte ich gerne. Wenn Gott will, dass du es bekommst, gibt es dir, aber du musst nicht auf ein Erlebnis warten. Du kannst die Schriften studieren und dann siehst du diese göttliche Führung, diese Übereinstimmung, diese Parallelität und diese wunderbare Konzeption der Bibel. David betet, öffne mir die Augen, dass ich dich Wunder sehe in deinem Gesetz. Da vorne gibt es ein Buch, die göttliche Inspiration der Bibel. Wenn du das noch nicht gelesen hast, es gibt dir eine so fantastische Sicht der Bibel und sagt, es ist unmöglich, dass Schreiber aus verschiedenen Erdteilen und Ländern und Sprachen über einen langen Zeitraum, dass sie so etwas Zusammenhängendes und miteinander Harmonierendes, unabhängig voneinander schreiben können. Das ist völlig unmöglich. Und du hast so laufend Beweise in diesem Buch, dass die Bibel wirklich göttlichen Ursprungs ist. Ein fantastisches Buch. Das haben wir vor einiger Zeit übersetzen lassen, weil es so etwas nach meiner Sicht irgendwie noch nicht gegeben hat im Deutschen. Und ich freue mich so, dass wir diesen Titel haben und ich empfehle den. Pink, die Inspiration, wie heißt es? Die göttliche Inspiration der Bibel, so heißt das. So heißt das. Okay. So, wir haben Jesus angeschaut, wie er einfach unser Vorbild ist in seiner Haltung und dem Umgang mit der Schrift. Jetzt lass uns die Apostel anschauen. Apostelgeschichte 2, 22. Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, welches Jesus gesprochen hatte. Sie glaubten der Schrift und dem Wort, weil das ein Guss war, weil das in völliger Übereinstimmung miteinander war. Und so haben sie dieselbe Wertschätzung gehabt gegenüber den Heiligen Schriften, wie auch Jesus selber. Das haben sie von ihm gelernt. Apostelgeschichte 1, Vers 6. Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat, über Judas, der denen, die Jesus griffen, ein Wegweiser geworden war. Es musste die Schrift erfüllt werden. Und höre mal hier an, das ist so das erste Glaubensbekenntnis, das man so findet in der Bibel. Noch sehr rudimentär, aber doch, die Basics sind da. Apostelgeschichte Kapitel 4. Als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der du durch den Mund deines heiligen Knechtes David gesagt hast, warum toben die Heiden und sinnen eitles die Völker? Drei Dinge betonen sie hier in Bezug auf ihre Sicht von Gott. Gott ist der Herrscher. Gott hat das letzte Wort. Er ist in Kontrolle. Das war Apostelgeschichte 4, 24, 25. Und dann das zweite, Gott ist der Schöpfer. Alles, was wir sehen auf der Erde. Gott hat es geschaffen, die Sterne, alles. Gott ist der Schöpfer. Und das dritte, Gott redet zu uns durch die Schrift. Er herrscht, er ist der Schöpfer und er redet zu uns durch die Schrift. Das war ihre Überzeugung. Da war nichts von historisch-kritischer Untersuchung und das muss man alles nochmal irgendwie durch verschiedene Filter laufen lassen und das muss man analysieren. Nichts von all diesem ganzen Kram. Und falls jemand da sein sollte, der von diesen Dingen irgendwie angefochten ist und irgendwie ins Schwimmen gekommen ist, gerade so was historisch-kritische Theologie angeht, dem empfehle ich die Schriften von Etta Linnemann. Kennt jemand Etta Linnemann? Etta Linnemann war eine Schülerin von Bultmann. Weißt du, wer Bultmann ist? Das war einer der ersten herausragenden Pioniere, die es gewagt haben, die Bibel in Frage zu stellen. Und er gesagt hat, in Zeit von Radio und Telefon kann man nicht mehr an die Wunder glauben. Das war so seine Idee. Und hat alles zerpflückt und alles zerredet. Und dann blieb dann nicht mehr viel übrig von der Bibel, von dem, was wirklich echt ist. Und sie war eine eifrige Schülerin von Bultmann und klettert die Karriereleiter hoch und hat diesen ganzen Mist von der historisch-kritischen Theologie alles nachgeplappert und hat damit viel Ehren eingeheimst und Preise und stieg sehr auf. Und dann kam Jesus in ihr Leben und hat sich bekehrt. Und er hat ihr die Augen aufgetan über diesen ganzen Mist. Und sie hat Buße getan, sie hat alle ihre Bücher verbrannt. Sie war eine Professorin, sie war anerkannt, international anerkannt und hat ihre Bücher verbrannt. Und dann hat sie Vorlesungen gehalten über die Irrtümer der historisch-kritischen Methode und hat segensreich gewirkt und vielen Studenten geholfen, aus dieser Verwirrung herauszukommen. Etta Linnemann, wunderbar, ist jetzt schon beim Herrn. Halleluja. Apostelgeschichte 28, Paulus redet hier, als sie unter sich uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach. Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja, den Propheten, zu euren Vätern geredet. So genauso wie Jesus. Paulus glaubte, der Heilige Geist hat durch Jesaja gesprochen. Das war nicht Jesaja, es war von Gott selber. Hier ein wunderbares Glaubensbekenntnis von Paulus, Apostelgeschichte 24. Aber dies bekenne ich dir, das war vor dem König, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter diene, indem, jetzt beschreibt er, wie dient er Gott, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und dem Propheten geschrieben ist. Das war seine Definition, wie er Gott dient. Er glaubt allem, was in dem Gesetz und in den Propheten, also im Alten Testament, was da geschrieben ist. Allem glaubt er. Warum sagt er nicht, ich glaube alles, was mein Papst Petrus mir erzählt? Warum sagt er das nicht? Es müsste ja eigentlich sagen, nach katholischem Verständnis müsste er sagen, also was Petrus sagt, das ist für mich der Maßstab, weil Petrus ist ja der Papst angeblich. Bloß Paulus wusste nichts davon, dass Petrus der Papst ist. Nicht mal Petrus selber wusste, dass er der Papst ist. Weil sie das ihm erst Jahrhunderte später angedichtet haben. Es gibt keinen einzigen Hinweis im Neuen Testament, dass irgendwer eine Idee hatte, dass Petrus so etwas wie ein Papst sein würde und dass er diese Autorität weiterverleihen würde an seine Nachfolger. Nicht einen einzigen Hinweis. Die Apostel wussten nichts davon, Petrus selber wusste nichts davon, Jesus wusste auch nichts davon. Und jahrhundertelang erzählt die katholische Kirche, Petrus ist der Felsen, auf den die Kirche gebaut ist. Wiewohl man das exegetisch ganz klar erkennen kann. Jesus spricht von einem Felsen und von einem kleinen Stein. Und Petrus ist nicht der Felsen. Petrus ist ein kleiner Stein, das ist ein gewaltiger Unterschied. Das sind nämlich zwei verschiedene Worte benutzt. Und natürlich weiß die katholische Kirche das. Die können ja griechisch vor und rückwärts. Und trotzdem haben sie jahrhundertelang das behauptet. Und das ist einer ihrer Grundfesten. Der Papst ist der Nachfolger, also der kommt von Petrus her. Und Petrus war der erste Papst. Und das glauben sie alle. Und was mich so erstaunt, ich glaube, es war letztes Jahr, hat Franziskus zum ersten Mal gesagt, Matthäus 16, diese Stelle, Petrus ist nicht der Felsen, Christus ist der Felsen. Da müsste ja ein Aufschrei gehen durch die katholische Kirche. Wie? Dann wurden wir jahrhundertelang belogen. Was habt ihr da mit uns gemacht? Auf einmal ist alles ganz anders. Wie kann denn das sein? Und das Erstaunliche ist, es gab überhaupt keinen Aufschrei. Ich habe die Originalpredigt, die sogar von Radio Vatikan übersetzt wurde auf Deutsch, habe ich auf meinem Computer, wo Franziskus erklärt, dass es alles ein Irrtum ist. Der Felsen ist Christus, dieses Bekenntnis, Christus ist der Herr. So, die ziehen sich das eigene Fundament unter den Füßen weg und trotzdem kollabiert das Gebäude nicht. Das finde ich so bemerkenswert. Da siehst du, wie langlebig Lügen sind. Und die allermeisten Katholiken auf der ganzen Welt haben diese Predigt nie zur Kenntnis genommen und die wissen überhaupt nicht, was der neueste Stand ist. Es geht einfach alles so weiter wie bisher. Das ist, wenn man sich nicht im Glauben gründet auf Fakten. Ja? Wenn man sich auf Fakten gründet, auf einmal werden die Fakten weggezogen, dann müsste das ja kollabieren. Aber Lügen sind langlebig. Und es geht alles seinen Gang. Ist doch interessant, so etwas. Und weitere solche Belegstellen findest du im Hebräerbrief. Der Heilige Geist spricht, und da wird aus dem Alten Testament zitiert. Da werden Psalmen zitiert und so weiter und so weiter. Und warum ist es so wichtig, davon überzeugt zu sein, dass die Schriften von Gott sind? Weil es einen Riesenunterschied macht, ob du glaubst, das hat sich der Paulus irgendwie so zusammengedichtet, oder der Gott, vor dem du einmal stehst und vor dem du Rechenschaft ablegen musst für dein Leben, der hat diese Dinge gesagt und er hält dich dafür verantwortlich. Das macht einen Riesenunterschied aus, einen Riesenunterschied. Und auch in unserem geistlichen Wachstum, wenn wir nicht wirklich überzeugt sind, dass das geschriebene Wort Gottes, das von den Aposteln gelehrt wurde, natürlich haben sie nicht nur geschrieben, sie haben auch gelehrt. Na klar, gibt es eine mündliche Überlieferung der Apostel, natürlich. Aber was es nicht gibt, in der mündlichen Überlieferung haben sie Dinge erzählt, die ihren schriftlichen Briefen widersprechen. Wenn du das glauben möchtest, dann glaubst du wiederum, die Apostel waren verwirrt. Es kann doch nicht sein, dass sie Briefe geschrieben haben und haben so und so geschrieben, aber dann haben sie geheime Botschaften gegeben an die Gemeinde, die nicht aufgeschrieben, die nur mündlich weitergegeben. Und in diesen mündlichen Botschaften widersprechen sie ihren schriftlichen Botschaften. Ja, was ist denn das für eine Idee von Apostel? Wer noch nicht verstanden hat, dass Aposteldienst etwas mit absolut tiefer Reinheit und Wahrhaftigkeit zu tun hat. Was will er denn da den Aposteln andichten? Da schreiben sie nette Briefe, aber dann lehren sie noch Dinge, die stehen natürlich nicht in den Briefen. Das ist das Geheimwissen, das verwaltet die Kirche. Und Schritt für Schritt macht sie dann daraus Dogmen. Ja, hallo. Was sind denn das für Apostel? Die uns ganz wichtige Dinge, die ihren eigenen schriftlichen Teachings widersprechen, einfach nur mündlich weitergeben und dann sollen wir das von Leuten, die es von Leuten gehört haben, die es wieder von Leuten gehört haben, stille Post, ja, das sollen wir dann irgendwann annehmen. Ja, was ist denn das für eine Vorstellung vom Glauben? Da bleibe ich doch lieber bei dem einfachen Muster. Jesus hat es den Aposteln gegeben, die Apostel haben es aufgeschrieben und ich kann es heute noch lesen und ich kann dieselben Schriften lesen, von denen Jesus gesagt hat, Gott spricht. Und das ist doch fantastisch. Wir haben dieselben Schriften heute. Und deswegen haben wir dieselbe Autorität, wenn wir sagen zum Teufel, es steht geschrieben. Das ist doch gewaltig. Jesus hat nicht dem Teufel widerstanden, sagt, hör mal zu, ich bin Gott, was willst du überhaupt? Möchtest du wirklich mit mir in den Ring steigen? Du weißt, ich bin Gott und du hast keine Chance. Nein, er kam ihm nicht auf dieser Basis entgegen, sondern er kam mit der einzigen Waffe, die er uns auch gegeben hat, dem geschriebenen Wort Gottes. Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. So hat er den Teufel überwunden und dem Teufel widerstanden. Und wir haben dieselbe Waffe heute in der Hand. Und deswegen müssen wir wissen, was geschrieben steht. Ja? Und am besten schon vorher wissen, weil in der Situation sich zu erinnern, ja, wie war das jetzt, was war genau geschrieben? In der Zeit hast du längst einen übergebraten bekommen. Du musst wissen, was die Schrift sagt über deinen Status als Kind Gottes, über die Autorität, die Gott dir gegeben hat und so weiter und so weiter. Halleluja. Halleluja. Und nur wenn wir von der Echtheit, von der Wahrhaftigkeit, von der Gültigkeit des Wortes Gottes überzeugt sind, dass es von Gott selbst kommt, dann erst wird dieses Wort in uns wirken. Und du hast schon verstanden, denke ich mal, dein Glaubensleben hängt davon ab, dass dein Herz und dein Wort miteinander kooperieren. Davon hängt dein Glaubensleben ab. Nicht vom Willen Gottes, nicht von irgendwas anderes, sondern von der einfachen, simplen Tatsache, dass mein Herz ein fruchtbarer Boden sein muss mit dem geschriebenen Wort Gottes. Und es soll eine Verbindung eingehen zwischen dem Herzen und dem Wort. Das ist geistliches Wachstum. Und das hat etwas mit Hingabe zu tun, das hat etwas mit Glauben zu tun, das hat etwas mit Fleiß zu tun, das hat etwas mit Partnerschaft mit dem Heiligen Geist zu tun. Aber wenn ich nicht wirklich restlos überzeugt bin, dass das Wort wirklich echt Gottes Wort ist, dann höre ich Paulus. Und dann denke ich, ja, der hat Probleme mit den Frauen gehabt oder dies oder das oder jenes und hat die Zeit nicht verstanden und hat irgendwie seltsame Ansichten und so weiter. 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr das von uns empfangene Wort der Predigt Gottes aufnahmt, nicht als Menschenwort, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, welches auch in euch, den Glaubenden, wirkt. Warum wirkt das Wort Gottes in den Glaubenden? Weil sie es nicht nehmen als Menschenwort, sondern weil sie es nehmen als Gottes Wort. Deswegen wirkt das Wort Gottes. Und es wächst und verwurzelt sich im Herzen und es bringt Frucht. Das ist, was Jesus gelehrt hat. Wie wunderbar. Jetzt war ich gerade in Russland und hatte nochmal das Privileg, über dieses Gleichnis vom Seemann zu sprechen. Und das hat mich so erfrischt und ermutigt und wieder neu mir das so vor Augen geführt. Es muss diese Kooperation zwischen meinem Herzen und dem geschriebenen Wort Gottes, das der Heilige Geist lebendig macht, stattfinden. Das ist alles, was es braucht, nicht mehr. Das braucht es, um Frucht hervorzubringen, um verändert zu werden und um ein Segen zu werden für andere. Das Wort Gottes muss angenommen werden als das Wort Gottes, sprich als die Wahrheit, als den letzten Ausspruch, als die letzte Information, hinter der nichts mehr kommt. Ein für alle Mal ist der Glaube uns überliefert. Buch zu, fertig, es kommt nichts mehr dazu. Was wir brauchen, ist die Dinge, die im Buch sind, dass sie uns aufgehen, dass sie uns erklärt werden, dass sie lebendig werden. Das brauchen wir durch den Heiligen Geist. Aber es gibt keine neuen Offenbarungen. Und deswegen sind wir klug beraten, wenn Menschen kommen und uns fantastische Dinge erzählen über den Himmel oder über irgendwelche gewaltigen Dinge, die sie erlebt haben. Und sie sagen, du fragst, wo steht das in der Bibel? Das, was ich erzähle, das steht nicht in der Bibel, das geht weit über die Bibel hinaus. Sagst, Dankeschön und einen schönen Tag noch und ich komme nicht mehr. Ich breche vorzeitig ab, ich gehe nach Hause, weil ich keine Zeit habe für so etwas. Wenn das, was du mich lehrst, nicht in der Bibel zu finden ist, in meiner Bibel, will ich davon gar nichts wissen. Ich brauche das auch nicht. Was ich brauche, ist das Wort. Mehr nicht. Und das rüstet mich aus und macht mich fähig, wirklich ein Leben zu führen zur Ehre Gottes und ein Leben, das anderen dann ein Segen wird. Wir brauchen nur das Wort. Wir brauchen keinen Katechismus, wir brauchen keine Kirche, wir brauchen keine klugen Leute, die uns erzählen, was es angeblich bedeutet. Wir brauchen das alles nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist und das geschriebene Wort Gottes und eine tiefe Überzeugung, das ist die letzte Wahrheit. Danach kommt nichts mehr und danach braucht auch nichts mehr zu kommen. Und nur indem du nachsinnst über solche Aussagen wie, das Wort ist ausgehaucht durch den Heiligen Geist. Dein Wort ist die Wahrheit. Die Summe aller deiner Worte ist Wahrheit. Im Psalmen, das Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, hält er gewiss. Solche Ausbrüche müssen lebendig werden in unserem Herzen. Mehr brauchen wir nicht. Und dann kriegen wir eine Gesinnung, dass wir sagen, darauf baue ich mein Leben. Und alle eigene Weisheit muss schweigen und sich unterordnen diesem Wort. Halleluja. Und Gott wird mit uns sein und Gott wird uns gebrauchen. Und wir werden stark sein, diesen ganzen Fragestellungen und ganzen Verführungen zu widerstehen. Weil wir einen objektiven Maßstab haben, weil wir sagen, es stimmt nicht mit dem Wort überein. Und wie soll ich Menschen glauben, die sagen, die haben es von anderen gehört und die haben es von anderen gehört und angeblich der Erste in der Reihe vor fast 2000 Jahren, der hat es dann von den Aposteln gehört. Wieso haben die Apostel, wenn das so wichtig ist, mir nicht selber gesagt und geschrieben? Wieso muss ich mich auf so eine vage Kette von Menschen verlassen, die ich alle nicht kenne, deren Leben ich nicht kenne, wo ich nicht sehe, wie sie gedient haben, wie sie Jesus geliebt haben, wie sie ihr Leben gegeben haben für die Wahrheit. Nichts weiß ich von diesen Leuten, außer sie beanspruchen, sie sind die Verkörperung Christi und sie haben das Recht, mir zu sagen, was ich zu glauben habe. Sorry, mit mir nicht. Das funktioniert nicht. Nicht eine Kirche hat mich gerettet, Jesus hat mich gerettet aus den Drogen, aus dem Sumpf. Halleluja. Und ihm vertraue ich und er hat zu mir gesagt, das ist sein Buch. Fertig, aus. Halleluja. Und jeder von uns, wenn er seine Hausaufgaben macht, kann auch ohne übernatürliche Erfahrungen aus der Natur des Wortes heraus selber zu diesem Schluss kommen. Das ist Gottes ewiges, unveränderliches, verlässliches Wort, auf das ich mein Leben baue. Halleluja. Halleluja. Heiliger Geist, du bist der Autor dieses fantastischen Buches, des wichtigsten Buches der ganzen Weltliteratur. Und wir wollen dich einladen. Und wir wollen von dir vor allen Dingen empfangen, diese Überzeugung, diese Gewissheit, die du in den ersten Zeugen hineingelegt hast, die in Jesus selber war, die in den Aposteln war, dass wir bereit sind, wie die Reformatoren, dafür ihr Leben zu lassen, sagen, davon kann und werde ich nicht mehr abrücken. Das ist die Wahrheit. Gottes Wort ist wahr, was immer auch irgendjemand behaupten möge. Und wer immer er auch sei, ich glaube allem, was geschrieben steht. Hilf uns, Heiliger Geist, in dieser Sache fest zu sein und dann stark zu sein, zu widerstehen gegen all die Versuchungen und Verführungen und Täuschungen und Irrtümer, die angeboten werden heutzutage fast an jeder Ecke. Und dann die aus dem Feuer des Zweifels zu reißen und ihnen ein Fundament zu geben, auf dem sie stehen können, damit sie fest sind und auch Säulen werden und Kämpfer werden für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit. Danke, Herr, dass du ein Werk in unserem Herzen tust und dass du unser Herzen zur Ruhe bringst und zur Überzeugung bringst. Amen.